Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie recht herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen mit dem Wochenspruch für die kommende Woche. Der steht in Micha 6 im Vers 8. Dort heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wie passend ist dieser Vers, weil er uns deutlich macht, was das Wichtigste ist, dass wir Gottes Wort halten. Und das ist auch der Grundstock dessen, was wir als evangelische Christen glauben. Nächste Woche stehen wir ja vor dem großen Reformationsjubiläum. 500 Jahre evangelische Kirche, 500 Jahre alt, trotzdem noch jung und fit. So ist die evangelische Kirche unterwegs. Mancherorts merkt man auch die Lasten ihrer Zeit. Aber das, was sie gemeinsam hat, ist die Fokussierung auf Gottes Wort. Und das ist auch der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen. Wir sind Menschen, wir wollen uns unter das Wort Gottes beugen, von Gott Weisung für unser Leben empfangen, und das dürfen wir auch heute in diesem Gottesdienst erwarten. In 63 Tagen ist Silvester. In 56 Tagen ist Heiligabend. In 2 Tagen das Reformationsjubiläum. Alles Gründe zum Feiern. Aber vielleicht gibt es ja heute noch einen Grund zu feiern, wenn wir ein Geburtstagskind unter uns haben. Das darf sich jetzt gerne melden. Das ist leider nicht der Fall. Dann singen wir kein Geburtstagslied, aber wir wollen uns aufmachen, Gott groß machen, Gott die Ehre geben mit den folgenden Liedern. Dir gehört mein Lob, damit fangen wir an. Und wer möchte, der ist herzlich eingeladen, aufzustehen, während wir Gott jetzt anbeten.
Thank you. Ich lese Verse aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich von Gott. Ich hätte gerne, dass ich im Hause des Herrn bleibe mein Leben lang. Dort möchte ich sein, wo man von seiner Freundlichkeit erzählt und ihn ehrt in der Schönheit seines Tempels. Denn in seinem Haus finde ich Schutz, wenn mich Unheil umgibt. Er birgt mich wie in einem Zelt, auf einen festen Felsen stellt er mich. Ich möchte beten. Gott, unser Vater, wir stehen vor dir und möchten still werden. Hinter uns liegt eine Woche mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen. Vieles hat uns froh gemacht. Andere Situationen machten uns Angst. Wir fühlten uns Aufgaben nicht gewachsen. Wir waren mutlos und voller Angst und ratlos im Kontakt mit anderen Menschen. Dabei haben wir oft nur auf uns und unsere Möglichkeiten geschaut. Wir vergaßen, uns in deine Nähe und unter deinen Schutz zu stellen. Bitte vergib uns unsere Treulosigkeit und mache uns frei von uns selbst. Nimm unsere Sorgen und Ängste in deine Hände. Zieh uns ganz nah zu dir hin. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Der Beter des 34. Psalms bekennt: Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
In der heutigen Lesung geht es um das Leben und den Zusammenhalt der ersten Christen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen uns eins machen mit der weltweiten Christenheit und gemeinsam unseren Glauben bekennen, und Sie dürfen dazu gerne aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Letzte Woche haben wir 541,90 € gesammelt. Vielen Dank allen Geberinnen und Gebern. Auch heute werden wir mit der guten Tradition der Kollekte fortfahren. Gleich während des nächsten Liedes sammeln wir für die Jugendarbeit. Oft sammeln wir für die Jugendarbeit, weil wir wissen, dass die Jugendarbeit die Zukunft der Gemeinde ist. Weil wir wissen, dass es wichtig ist, den Glauben weiterzugeben, dass er nicht in einer Generation bleibt, sondern dass er auch weitergereicht wird an die nächste Generation. Damit nicht nur Menschen einer bestimmten Altersgruppe in der Gemeinde vorkommen, sondern möglichst viele Menschen in allen Altersgruppen. Es gäbe viel über die Jugendarbeit zu erzählen, aber Sie wissen ja auch selber Bescheid, Michael Kehrberger ist oben, den können Sie auch nachher gerne ansprechen. Und am Ausgang sammeln wir heute für das Clearinghaus für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Völklingen und das psychosoziale Zentrum Düsseldorf. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo Völklingen ist, ich wusste es auch nicht, es ist im Saarland. Aber das gehört auch noch zur Rheinischen Kirche und deswegen ist es uns wichtig. Es geht darum, Menschen zu begleiten, die in komplizierten Asylverfahren stecken und die anschließend noch Sprachbarrieren und weiteres überwinden müssen. Also beide Kollektenzwecke herzlich empfohlen. Arno Backhaus, der ja vielen der Gemeinde hier bekannt ist, hat gesagt, unser Geldbeutel befindet sich entweder nah am Herzen oder wir sitzen drauf. Ich lade Sie ein, den Geldbeutel aus der Hosentasche zu nehmen, ihn ans Herz zu drücken und dann zu öffnen und einiges Geld zusammenzulegen. Währenddessen wollen wir das Lied singen, Bei dir, Jesu, will ich bleiben, unter der Nummer 406. Und gestern Abend ist es passiert. Der FC Bayern ist mal wieder Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Irgendwie die Normalität ist wieder da. Von der Spitze grüßt der ewig deutsche Meister, alles so wie immer. Und man ist dazu geneigt, wenn man sich die Fußballtabelle der Bundesliga anschaut, eigentlich erst ab Platz 2 so richtig hinzuschauen. Den Anfang, den überschaut man gerne, ist ja eh das gewohnte Bild. Und ich habe manchmal das Gefühl, so ist es auch bei biblischen Texten. Wenn wir die lesen, dann steigen wir erst so ab Vers 2, 3, 4 ein, weil am Anfang ist es ja irgendwie immer nur so ein Einstieg. Dabei ist gerade der Anfang oft ganz interessant. Und so ist es auch bei den heutigen Text. Jetzt sind Sie schon ganz nervös. Ich will Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 3, ab Vers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Ich mag diesen Text total. Ich mag ihn, weil es eine Wundergeschichte ist, die mal nicht Jesus gemacht hat, sondern wo seine Jünger etwas gemacht haben. Wo seine Jünger in der gleichen Vollmacht aufgetreten sind wie der Meister selbst. Wo etwas deutlich wird von dem Geschmack dessen, von der Herrlichkeit dessen, was der Gemeinde zugedacht ist von Gott her. Ich mag diesen Text, weil er praktisch wird, weil er zeigt, welche Herrlichkeit und welche Vollmacht die Gemeinde in einer dunklen Welt haben kann. Weil das praktisch wird, was wir vorhin in der Lesung gehört haben, in Apostelgeschichte 2. Weil das ausstrahlt, was die Urgemeinde getragen hat und was bis heute eigentlich die Grundlage jeder christlichen Gemeinde ist. Und nicht umsonst ist es so, dass das, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird, für viele Menschen heute eine Art Vision für Gemeinde ist. Ein Zustand ist, nach dem man sich ausstreckt. Nicht umsonst machen wir uns in unserer Zeit, die ja sehr von Umbrüchen geprägt ist, die sehr davon geprägt ist, dass Kirche viel von der ursprünglichen Vollmacht verloren hat, auf die Suche nach den Wegen, die Gott mit seiner Kirche und Gemeinde gehen will. Als Gemeinde sind wir scharf darauf zu wissen, welchen Weg Gott mit uns gehen will. Wir sind scharf darauf, Wege zu finden, wie die Apostelgeschichte auch in unserem Leben Realität wird. Wir suchen nach Strukturen, nach Inhalten, die das alles verdeutlichen. Leitungsgremien setzen sich zusammen, steigen in Prozesse ein, befragen Gemeindeglieder und so weiter, nur um zu wissen, wo die Reise hingehen könnte. Wir machen uns unendlich Gedanken, weil wir wissen, dass die Kirche der Reformation 500 Jahre nach ihrer Geburt in einer tiefen Krise steckt. Die Mitglieder rennen weg. Die gesellschaftliche Prägekraft ist dahin. Strukturelle Defizite, finanzielle Herausforderungen. Aber all das ist eigentlich nicht der Kern der Krise der Kirche, sondern im Mittelpunkt dieser Krise ist es ein geistlicher Kern. Die Krise, die die Kirche heute hat, ist ein geistlicher. Wir machen uns so viele menschliche Gedanken und merken gar nicht, wie unsere geistliche Strahlkraft zurückgeht. Merken gar nicht, wie wenig Ausstrahlung wir noch haben. Und es gibt Menschen in Deutschland, denen das bewusst ist. Parallel zu diesem großen Abbau und dem geistlichen Rückgang in vielen Gemeinden vielerorts gibt es auch Bewegungen, die dem entgegenstehen. So gibt es mittlerweile in Deutschland unzählige Gebetsbewegungen. In vielen Orten werden Gebetshäuser gegründet. Sicherlich das prominenteste Beispiel aktuell ist in Augsburg, wo unter der Leitung von Johannes Hartl ein Gebetshaus ist. Und seit September 2011 wird dort 24 Stunden am Tag gebetet, 7 Tage die Woche. Seit September 2011, also seit über 6 Jahren, wird nonstop gebetet. Und als Johannes Hartl mal gefragt worden ist, warum sie 24 Stunden am Tag beten, da sagt er, weil der Tag keine 25 Stunden hat. Seine Antwort zielt von einer tiefen Leidenschaft. Diese Leidenschaft zu sagen, Gott gehört das Beste. Es gibt nichts Wichtigeres, als in die Nähe Gottes zu treten. Wenn McDonald's 24 Stunden am Tag auf hat, sind wir da sehr dankbar für. Gerade dann, wenn man samstags abends mal länger unterwegs war, man totalen Hunger hat und im Kühlschrank eher Ebbe ist, ist man froh, wenn am Oberbahn Bahnhof McDonald's noch auf hat. Aber im Geistlichen ist es doch irgendwie unnormal, dass so viel gebetet wird. Stattdessen sitzen Gemeinden zusammen und diskutieren darüber, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, zu erwarten, dass Menschen einmal die Woche eine Stunde sonntags morgens investieren. Da ist irgendwie eine Schieflage. Irgendwie etwas, was nicht so ganz passt. Für Petrus und Johannes war es etwas Selbstverständliches, viel Zeit ins Gebet zu investieren. Der Text beginnt ja damit, dass sie gegen 3 Uhr zum Nachmittagsgebet gingen. Petrus und Johannes waren mittlerweile stadtweit bekannt. Diese Gemeinde, die sie beide leiteten mit ein paar anderen zusammen, die kam aus dem Nichts. Über 3000 Mitglieder über Nacht. Und das waren nicht irgendwie so volkskirchlich geprägte Christen, die ein bisschen Kirchensteuer zahlten. Das waren brennende, leidenschaftliche Jesusjünger. Das war die Gottesdienstgemeinde. Über 3000 aus dem Nichts. Sie waren verantwortlich dafür. Und es gab viel zu managen, zu organisieren, zu machen, sich zu kümmern. Aber bei all dem, was sie eigentlich tun mussten und tun sollten, war für sie klar, es gibt nichts Wichtigeres, als bei den regelmäßigen Gebetszeiten dabei zu sein. Sie machten sich auf, trotz all dem, was zu tun war, in den Tempel um 3 Uhr, mitten am Tag, wo man doch eigentlich arbeiten muss. Aber das war ihnen wichtig, weil sie von so einer Leidenschaft zu Jesus gepackt waren, dass sie gesagt haben, das Wichtigste ist, nah bei Jesus zu sein. Weisungen von ihm zu empfangen, wo es mit der Gemeinde hingehen soll. Nicht sich im Leitungsgremium zusammenzuziehen und mal überlegen, wie es jeder gerne hätte, sondern sich von Jesus abhängig zu machen. Die Leidenschaft für Jesus, sie zieht ins Gebet. Und Martin Luther sagt einmal, beten heißt, Gott den Sack vor die Füße werfen. Den Lebenssack, wo all das drin ist, was uns prägt, was uns beschäftigt, Gott hinwerfen, erwarten, dass er spricht, dass er es nimmt, den Sack unseres Lebens, kurz vielleicht bevor wir in den Sack hauen, nochmal spricht, nochmal deutlich macht, was alles wichtig ist. Und es ist nicht nur die Leidenschaft für Jesus, die ins Gebet zieht, es funktioniert auch andersrum. Aus dem Gebet erwächst Leidenschaft für Jesus. Da, wo wir nah bei Jesus sind, merken, wie gut er mit uns umgeht, seine Nähe genießen, denn dafür sind wir geschaffen worden, bekommen wir eine immer größere Sehnsucht danach, dass Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Wir bekommen eine größere Leidenschaft danach, nahe bei ihm zu sein und dass Menschen in unserer Umgebung diesen Jesus Christus kennenlernen. Und so sagen Petrus und Johannes mit den anderen Aposteln ein wenig später einmal, als die Organisationsaufgaben in der Gemeinde zu groß werden, Freunde, lasst das doch die Diakone machen. Wir ziehen uns zurück fürs Gebet und für die Predigt. Das Gebet ist das Wichtigste, die oberste Priorität. Und deswegen war es Petrus und Johannes so wichtig, jeden Tag neu die Gegenwart Gottes zu suchen. Nicht nur einmal morgens stille Zeit, nicht nur einmal irgendwie beim Essen Gebet, sondern sich extra Zeit zu nehmen in dem Trubel des Lebens. Für die beiden ein ganz normaler Tag. Sie gehen zum Tempel. Doch dieser Tag hat noch etwas Besonderes. Denn da gibt es diesen Mann. Diesen Mann, der von Geburt an gelähmt ist. Weil die medizinische Versorgung damals eine andere war als heute, keine Chance hatte, irgendwie, dass diese Situation begradigt werden konnte. Weil es auch keine Absicherung des Staates gab, in sozialer Hinsicht oder auch in gesundheitlicher Hinsicht, war ihm ein normales Leben verwehrt. Ihm war es verwehrt, zum normalen Teil der Gesellschaft zu gehören. Viele Menschen gingen immer wieder an ihm vorbei und schauten ihn verächtlich an, ausgestoßen. Um überhaupt über die Runden zu kommen, musste er betteln, ziemlich auf sich gestellt. Nur ein bisschen Mitleid bekam er von ein paar Menschen, die ihn jeden Tag immer wieder an die Stelle des Tempels tragen. Bewusst ließ er sich dorthin tragen. In der ganzen Stadt gab es ja keinen, der ihm etwas geben wollte. Vielleicht die Frommen, die merken, dass das Portemonnaie nah am Herzen zu sein hat. Die merken, dass Gott auch mit unserem Geld etwas vorhat. So saß er da, Tag für Tag. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Adelheid kennen oder Heidi genannt. Das ist ja ein berühmter Roman und eine berühmte Kinderfernsehserie mit diesem schönen Lied Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Da gibt es dieses kleine, süße Mädchen, die fröhlich über die Wiesen springt, jeden Tag. Dabei ist das arme Kind vom Schicksal schwer getroffen, vollweise. Wird großgezogen von ihrem Großvater Alpöhi, der, sagen wir es mal nett, ein paar Defizite im menschlichen Umgangsformen hat, der ein ziemlicher Griesgram ist und der es echt im sozialen Leben nicht hinbekommt. Und obwohl Heidi Vollwaisin ist, von einem Mann großgezogen wird, der Liebe auf Sparflamme weitergibt, springt sie irgendwie immer glücklich über die Wiesen und ihr geht's immer wunderbar. Aber dem ist doch gar nicht so. Dem ist doch gar nicht so. Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir denken, wenn Menschen schweres Schicksal erleben, ja, sie können ja doch noch fröhlich über die Wiese springen. Ist doch alles gut. Aber jeder, der einmal erlebt hat, was es heißt, Tiefschläge im Leben zu bekommen, weiß, dass das etwas mit einem macht. Dass man eben nicht wie Heidi fröhlich über die Wiese springt, sondern dass das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast wie Heidi oder wie dieser Mann durch Schicksal einen Schlag erlitten, wofür du noch nicht einmal etwas kannst wie die beiden, aber wo du merkst, es macht etwas mit deinem Innern. Es zerreißt dich innerlich. Und es gibt großen Frust in deinem Herzen, weil du merkst, das Leben, das du eigentlich führen möchtest, ist dir aus irgendwelchen Gründen verwehrt. Und du sitzt hier und merkst, dass Menschen das gar nicht verstehen. Du sitzt hier und merkst, dass du vielleicht gar nicht wahrgenommen wirst in diesem Bereich von Menschen. Und das führt automatisch dazu, dass das Herz sich ein Stück weit verhärtet. Dass wir Vertrauen zurücknehmen, um uns selber zu schützen. Dass wir in Unsicherheit leben, eine gewisse Hoffnungslosigkeit vielleicht sogar mitschwingt schon. Hoffnungslosigkeit, weil wir das Gefühl haben, es verändert sich nichts. Es hat sich all die Jahre nichts verändert in meinem Leben. Was soll sich jetzt verändern? Und so geht es diesem Mann. All die Jahre, Tag für Tag sitzt er da. Und er ist in einer großen Erwartungslosigkeit mittlerweile. All das, was er erlebt hat, führt dazu, dass er gar nicht mehr eine große Erwartung an das Leben hat. Gar nicht mehr eine große Erwartung, dass sich irgendwas noch verändern könnte. Selbst als Petrus und Johannes vorbeikommen, die mittlerweile stadtbekannt waren, die er wahrscheinlich schon kannte, zumindest aus Geschichten, hatte er gar nicht die Erwartung, dass die beiden irgendwie was an seiner Situation ändern könnten. Stattdessen bat er einfach nur um ein paar Groschen, um sich abends schön etwas zu essen holen zu können. Das, was er erlebt hat, hat ihn innerlich so getroffen, so verletzt, dass er relativ hoffnungs- und erwartungslos durchs Leben ging. Er erwartet nichts mehr vom Leben, er erwartet nichts mehr von Gott. Nur noch irgendwie über die Runden zu kommen. Und in seiner irgendwie über die Runden kommen Mentalität bettelt er dann Johannes und Petrus an. Und obwohl er sie wahrscheinlich kannte und wusste, dass das zwei Männer sind, die nah am Herzen Gottes sind, zeigt sein Verhalten, wie stark wir Menschen dazu neigen, das, was wir erleben, auf Gott zu übertragen. Wenn uns schweres Schicksal trifft, wenn wir von Menschen nichts mehr erwarten können, ja, dann sind auch Gott irgendwie die Hände gelähmt. Dann kann Gott wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Gott kann doch nichts tun, wenn das Leben uns übel mitspielt und wir schon so viel Erfahrung damit gemacht haben. Dieses Gedankengebäude steht bei dem Mann. Und erwartungsvoll schaut er nun die beiden an, will Geld haben und er bekommt eine Heilung. Eigentlich auch nicht schlecht. Kein schlechter Deal. Gott ist nämlich größer als unsere Erwartung. Gott ist nicht gebunden an das, was wir vom Leben erwarten, an das, was wir von ihm erwarten. Gott wirkt unabhängig der Erwartung des Mannes und Gott wirkt auch unabhängig von deinen Erwartungen im Leben. Gott ist nicht daran gebunden, was du dir vorstellst. Gott ist noch nicht einmal daran gebunden, wonach du gerade suchst, ob du ihn suchst oder nicht. Ob du etwas erwartest von ihm oder nicht. Ich finde das so spannend. Menschen sind in dieser Welt unglaublich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Manche drücken das auch anders aus. Manche sagen, ich will im Leben glücklich sein oder ich will ein zufriedenes Leben haben. Ich will ein Leben haben, das sich zu leben lohnt. Und Menschen haben irgendwie Erwartungen an das Leben. Und sie stellen auch eine Erwartung an Gemeinden und Kirche. Nur spannend ist, dass das meistens mit dieser Kernfrage, wie bekomme ich ein glückliches Leben, gar nichts zu tun hat. Menschen wollen irgendwie bei der Kirche, dass der Pfarrer auftaucht, wenn sie heiraten, man schön ein tolles Gebäude hat, eine nette Organistin da ist und so weiter und so fort. Das sind die Erwartungen, die die Menschen haben. Und dann gibt es einige Strömungen in Deutschland, die sagen, okay, dann sind wir als Kirche halt Servicekirche. Dann sind wir halt die Kirche, die den Menschen das gibt, was sie eigentlich wollen. Ein paar wollen einen netten Besuch mal am Geburtstag, ein paar wollen eine ordentliche Taufe, ein paar wollen eine tolle Beerdigung oder eine tolle Hochzeit. Und wichtig ist allen natürlich, dass die Kirche sich für diakonische Belange einsetzt. Ja, dann machen wir doch halt das und das war's. Petrus und Johannes lassen sich auch nicht von den Erwartungen des Mannes einfangen. Sie lassen sich nicht einfangen von den Erwartungen, die er an die Gemeinde, an die Kirche hat, sondern sie sehen tiefer dahinter. Sie schauen nicht auf das Offensichtliche, sondern auf das Eigentliche. Nicht das, was der Mann gerade will, ist für sie entscheidend, sondern was er eigentlich wirklich braucht. Und sie wissen, eigentlich können wir nur in dem Bereich ein Angebot machen. Wenn wir eine schöne Feierlichkeit ausrichten wollen, das können auch irgendwelche anderen viel besser. Wenn wir Geld geben wollen, das kann auch jemand anderes. Aber was wir geben können, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der wirkt. Das ist das Angebot, das wir machen können. Ein Leben in neuer Qualität. Jesus ist das größte Lebensglück. Und das ist das Angebot, das wir als Gemeinde wirklich machen können. Kirche darf sich nicht dahin geben und sagen, wir beschränken uns auf das, was die Leute wirklich suchen, sondern sich bewusst machen, welches Angebot sie eigentlich hat. Jesus Christus, der heilt. Nicht nur dein geistliches Leben, damit du errettet wirst, auch deine seelischen Verletzungen und deine körperlichen Gebrechen. Jesus Christus, der möchte, dass dein Leben heil wird, ganzheitlich, Körper, Seele und Geist. Und deswegen können Petrus und Johannes nur das eine anbieten, die Heilung. Und zwar nicht aus sich selbst heraus, sondern aus der Vollmacht Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie sind dazu geschickt, ihm zu geben, was er wirklich braucht und nicht das, was er zuerst sucht oder will. Und genauso sind wir als Gemeinde geschickt, nicht aufzuhören, für die Krankheit dieser Welt, für kranke Menschen zu beten. In geistlicher Hinsicht Menschen, die Jesus noch nicht kennen, genauso wie für die, die seelisch verwundet sind und für die, die körperliche Gebrechen haben. In der Erwartung, dass Gott selbst wirkt, dass seine Vollmacht in uns gegenwärtig ist, genauso wie damals in den Jüngern, genauso wie in Jesus selbst. Und wenn nichts passiert? Wenn wir beten, wenn wir regelmäßig uns aufmachen und keiner wird gesund, keiner kommt zum Glauben, die Leute sind seelisch immer noch so verletzt wie immer? Watchman Nee hat einmal gesagt, Watchman Nee, das ist ein Mann, dem die chinesische Kirche im letzten Jahrhundert unglaublich viel verdankt, die ja größtenteils im Untergrund um ihr Überleben kämpft, weil sie verfolgt wird. Watchman Nee sagt einmal, der geistliche Christ kennt keine Erwartungen, keine Forderungen, keinen Ehrgeiz, als nur dem Willen des Herrn gehorsam zu sein. Dir ist gesagt, was gut ist vor Gott. Das hatten wir vorhin in dem Wochenspruch. Wir sind nicht dafür geschickt, die Erwartungen von Menschen zu bedienen, ihre Forderungen zu erfüllen oder ehrgeizig dafür zu gucken, dass alle gesund werden. Das können wir gar nicht schaffen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Was bei den Menschen passiert, das ist Gottes Verantwortung. Aber wir sind dazu geschickt, dem Willen des Herrn gehorsam zu sein und senden zu lassen in die Gebrochenheit dieser Welt und senden zu lassen, das Heil auszubreiten, Menschen zum Glauben einzuladen, sie in der Not ihrer Seele zu begleiten und da, wo körperliche Gebrechen sind, für sie zu beten und sie aufzurichten. So wie es so schön in diesem Text heißt, Petrus richtete den Mann auf, indem er ihm die Hand gab. Der Verlorenheit der Welt die Hand reichen, den Menschen in dieser Welt die Hand reichen, das ist unser Job. Und warum? Damit möglichst viele Menschen Gott loben. Alles das, was in dieser Geschichte passiert, läuft auf den Zielpunkt hinaus, dass der Mann Gott preist, Gott anbetet. Und all das, was wir tun, als Gemeinde und im persönlichen Leben, soll ein Lob Gottes sein. Das ist das Ziel für unser Leben, zur Ehre Gottes zu leben. Johann Sebastian Bach, ein Mann, der vielen bekannt ist, der unglaublich viele berühmte Lieder komponierte, schrieb unter die meisten seiner Kompositionen genau das, S.D.G. Soli Deo Gloria, lateinisch für allein Gott die Ehre. All sein Tun, all sein Komponieren stellte er in den Dienst Gottes. Alles, was er tat, tat er ausgerichtet auf Gott und wollte Gott damit Ehre bereiten. Und wie schön wäre das, wenn all das, was wir im Leben tun, unser normaler Beruf, unser normales Privatleben, all das, was nicht unbedingt in der Gemeinde stattfindet, zur Ehre Gottes stattfinden würden. Wenn wir sagen würden, Gott, wir wollen dir in unserem Alltag Ehre bereiten, das wäre ein starkes Zeichen für diese Welt. Das wäre ein starkes Zeichen für die Gebrochenheit dieser Welt und es würde Licht in diese dunkle Welt tragen. Mein erster Punkt heute war, Leidenschaft für Jesus zieht ins Gebet. Zweitens, Tiefschläge des Lebens können dazu führen, dass du keine Erwartungen mehr an das Leben hast. Drittens, Gott kann unabhängig deiner Erwartung wirken. Und schließlich, all unser Tun soll Gott ehren. Amen. In zwei Tagen ist der 31. Oktober, das Reformationsjubiläum. Das haben Sie vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört, auch heute hier im Gottesdienst. Und da wird es einen großen Gottesdienst geben hier in Wuppertal. Der Kirchenkreis hat keine Kosten und Mühen gescheut und die Stadthalle angemietet. Und dort treffen sich Christen, also alle in Wuppertal, das ist zumindest der Plan, dass sie dorthin kommen. Um 11 Uhr, herzliche Einladung, Gottesdienst ist zum Thema Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Es wird auch ein breites Kinderprogramm nebenbei geben. Da wird eine tolle Geschichte erzählt. Nee, die spoilere ich jetzt nicht, lasst euch überraschen, wenn ihr hinkommt. Und es werden auch viereckige Seifenblasen sogar gemacht, nicht nur runde. Aber das erfahren Sie, wenn Sie da sind. Herzliche Einladung dazu. Nächsten Sonntag ist wieder um 10.30 Uhr hier Gottesdienst, ist ein Abendmahlsgottesdienst. Und danach die Woche, vom 6. bis zum 11. November, wird es wieder die Bethel-Sammlung geben. Auf meinem Zettel steht Brockensammlung. Das ist ein interessanter Begriff, aber das bedeutet letztendlich, Sie können all die Kleidung, die Sie gerne weitergeben möchten, die Sie spenden möchten, hier zu uns bringen, zur linken Garage, hier hinten, nee, da ist das. Dort können, ist die, sind die Garagen off, ist die Garage offen. Montags bis Freitags 9 bis 19 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr. Heute wird es nach dem Gottesdienst wieder Kirchenkaffee geben. Das bedeutet leckeres Essen im Café Johannes. Herzliche Einladung dazu. Kommen Sie vorbei und essen Sie ordentlich, damit nicht zu viel übrig bleibt, weil das ist immer eine Herausforderung. Und dann hat der Michael Kerberger noch etwas für uns.
Genau, am Montag um 9.50 Uhr haben Sie die Gelegenheit, den CVM Heckinghausen ganz konkret zu unterstützen. Nach über 10 Jahren und vielen Freizeiten in Kroatien, Italien, Dänemark, Schweden und vielen Gottesdiensten und Programmpunkten hat unser Beamer leider den Geist aufgegeben. Und über die Seite gut-für-wuppertal.de können Sie uns unterstützen für einen neuen Beamer. Und zwar um 9.50 Uhr auf diese Seite gehen, dann nach dem Projekt CVM Heckinghausen suchen und schon mal den Betrag eingeben, den Sie spenden möchten. Und dann um 10.05 Uhr absenden, weil die Sparkasse verdoppelt Ihren Beitrag, den Sie spenden, solange die 20.000 Euro reichen. Man kann aber allerdings nur 100 Euro spenden. Also, genau. Also herzliche Einladung und ich habe gerade noch den Hinweis bekommen, es ist ja eigentlich eine Verdreifachung. Also man spendet, es wird verdoppelt und man kann es wieder von der Steuer absetzen. Also herzliche Einladung, den CVM Heckinghausen da zu unterstützen.
Sie brauchen keinen Beamer, der soll davon gekauft werden. Ach so. Ja, das ist schwierig. Okay, jetzt dürfen Sie aufstehen zur Fürbitte.
Wir beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns jeden Sonntag zum Gottesdienst treffen können. Das ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Du hast versprochen, da zu sein, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen. Petrus und Johannes trafen auf dem Weg zum Gebet einen Menschen ohne Perspektive. Auch uns stellst du Menschen in den Weg, die keine Hoffnung haben und Hilfe benötigen. Wir sehen Bettler in unseren Straßen, die materiell und körperlich am Ende sind. Wir reagieren unsicher und sehen oft über sie hinweg. Wir begegnen Menschen, die einsam sind und Nähe und ein offenes Ohr suchen. Oft sind sie uns lästig und wir fühlen uns von ihren Erwartungen überfordert. Herr, vergib uns unsere Herzlosigkeit und mache uns sensibel für solche Begegnungen. Lass sie uns im Gebet mit zu dir nehmen und von dir Hilfe erwarten. In unserer Gemeinde ist das Café Johannes ein Ort, an dem sich Menschen treffen, die Hilfe und Gemeinschaft suchen. Schenke den Mitarbeitenden Geduld zum Zuhören und Weisheit zum Raten und Helfen. Sei ihnen mit deinem guten Geist nah, damit etwas von deiner Liebe erfahrbar wird. Wir bitten dich für unsere Politiker und die Koalitionsverhandlungen. Schenke Lösungen, die für die Menschen unseres Landes hilfreich sind. Wir denken an die Menschen, die noch in der Türkei inhaftiert sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Du hast für einige von ihnen Türen geöffnet. Auch für die anderen hast du die Macht, einen Weg in die Freiheit zu schaffen. Erbarme dich, Herr. In diesen Tagen denken wir an die Reformation vor 500 Jahren. Du hast mit der Reformation Bewegung in die Kirche gebracht, einen neuen Blick auf dein Wort. Inzwischen ist vieles in unserer Kirche erstarrt. Menschen wenden sich ab, weil sie nichts mehr erwarten. Wecke du neue Sehnsucht nach dir und lass uns dir dabei nicht im Weg stehen. Bei dir ist nichts unmöglich. Dafür danken wir dir. Gemeinsam beten wir weiter. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so gehen wir in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen gemeinsam das Segenslied unter der Nummer 171, die Strophen 1 und 4.